Für die, die in diesen Tagen noch nicht dabei waren, sage ich nochmal, wer ich bin und wer hier zu Ihnen spricht. Ich bin Martin Leupold, evangelischer Theologe, verheiratet seit fast 24 Jahren. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Ich wohne in Ahnatal bei Kassel und ich bin Leiter des Weißen Kreuzes. Das ist ein diakonisches Netzwerk, das sich um die sehr persönlichen, intimen Fragen kümmert, von Beziehungen, Partnerschaft, Ehe, Familie und Sexualität. Ich habe ein paar Schriften mitgebracht, die geben wir immer ab. Wer da etwas Interessantes findet, kann das nachher gern mitnehmen. Es ging an diesem Wochenende um Seelsorge. Da haben wir hier gemeinsam dazu gearbeitet und deswegen wird auch diese Predigt ein Beispiel geben, wie Menschen die Seelsorge Gottes erfahren. Und ich lese dazu einen Bibeltext aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19. Ich lese das in mehreren Abschnitten, weil es eine etwas längere Geschichte ist und gehe dann immer auf jeden dieser Abschnitte ein. 1. Könige 19, Vers 1 beginnt: Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ein Prophet ist auf der Flucht. Er hat auch einen Grund dazu. Erinnern wir uns, was wir über die Vorgeschichte wissen. Wir sind im alten Israel. Es ist 150 Jahre her, dass der große David den Thron bestiegen hat. Aber inzwischen ist sein Reich schon wieder auseinandergebrochen. Im Nordteil, weiterhin Israel genannt, herrscht der König Ahab. Dieser König fördert die kanaanäische Religion, der alte Glaube dagegen wird zurückgedrängt. Und sogar seine Propheten müssen um ihr Leben fürchten. Die Frau des Königs, Isebel, selber phönizischer Herkunft, scheint die treibende Kraft dabei gewesen zu sein. Aber dann erhebt sich eine einzelne starke Stimme. Unversehens taucht der Prophet Elia aus der Versenkung auf. Er beruft eine große Volksversammlung auf dem Berg Karmel ein, baut dem Gott Israels einen Altar und fordert die komplette Priesterschaft des kanaanäischen Wettergottes Baal heraus. Welcher Gott kann seinen Altar ohne Zutun von Menschenhand selber entzünden? Und wer die Geschichte kennt, der weiß, schließlich fällt Feuer vom Himmel auf Elias Altar. Der lebendige Gott, der Gott Israels, erweist sich als derjenige, der wirklich regiert. Baal ist blamiert. Das Volk fällt vor seinem Gott auf die Knie und stammelt ergriffen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für ein Triumph, wobei es Bibellesern eiskalt über den Rücken läuft, wenn wir weiterlesen, dass Elia anschließend 450 Baalspriester eigenhändig töten lässt. Dass er sich damit noch verhasster macht, das ist klar. In der Bibel wird Elia dafür nicht gerügt, er tut nur, was andere vor ihm auch getan haben. Das Alte Testament weiß noch nichts von dem Wort Jesu, dass selbst die Feinde geliebt werden sollen. In dieser alten Zeit kann auch der wahre Gott mitunter brutal zuschlagen und sehr fremd sein. Es sei denn, dass sich in dem, was jetzt geschieht, auch ein Stück versteckte Kritik daran verbirgt. Ich kann das nicht sicher sagen. Auf jeden Fall ist dieser Sieg nur von kurzer Dauer. Denn Elia hat den Unglauben nicht ausrotten können. Nun hat ihm die Königin selber den Kampf auf Leben und Tod angesagt und von Elia, der eben noch so stark und unbeugsam auf dem Gipfel stand, ist nur noch eine Staubwolke zu sehen. Immer wieder rätseln Bibelleser, wie es nach so einem Triumph zu dieser tiefen Mutlosigkeit kommen kann. Manche erinnern an Sportler, die nach dem Medaillengewinn plötzlich eine Depression bekommen. Sie haben Jahre hingearbeitet auf so ein Ziel, jetzt haben sie es erreicht. Und was nun? Auf einmal ist das Leben leer. Ist es das? Oder hat er sich überfordert mit seinem Einsatz? Hat er sich zu viel zugemutet? Sind jetzt die Kräfte einfach weg? Er sagt ja unter dem Busch, ich bin nicht besser als meine Väter. Wollte er vielleicht der Beste sein? Wollte er glänzen? Hat er das alles auch für sich getan? Eine gute Voraussetzung, um irgendwann im Burnout zu landen, wenn man gar keine Fehler machen will. Aber es kann natürlich einfach auch so gemeint sein, dass Elia seine Grenzen ehrlich erkennt und sich selber zur Wehr setzt gegen die Überforderung, die er da von Gott her erlebt. Er sagt, Gott, von mir kannst du auch nicht mehr verlangen als von allen anderen auch. Ich bin nicht besser als meine Väter und die waren auch irgendwann am Ende, die konnten auch nicht alles leisten. Ich bin nicht perfekt und ich muss es nicht sein. Und wenn es so wäre, dann wäre uns Elia in dieser Bescheidenheit ja wahrscheinlich sogar ein Vorbild. Andere wieder ziehen den Schluss daraus, dass man das am besten sich gleich gar nicht so reinhaut für die Sache Gottes, sondern lieber frühzeitig für sich sorgt und die Bremsen anzieht. Das kann aus seelsorglicher Sicht auch mal richtig sein. Aber sich aus Angst vor dem Burnout gleich von vornherein allen Herausforderungen zu entziehen, das wäre, fände ich, das andere Extrem, zumal so ein Burnout, so ein seelisches Ausgebranntsein gar nicht in erster Linie, wie wir heute wissen, durch zu viel Arbeit an sich entsteht, sondern eher durch zu viel Frustration in der Arbeit. Durch das immerwährende Gefühl, du hast zu wenig getan. Es hat alles nichts genützt. Dieses Gefühl, das dafür dann sorgt, dass man niemals loslassen und niemals ausruhen kann. Und klar, Frustration erlebt Elia ja hier nun wirklich. Und es kann schon sein, dass es das ist, was ihm den Mut nimmt. Da hat er so gekämpft, hat allen Mut zusammengenommen und nun ist er schon wieder auf der Flucht. Das war er ja schon mal, jahrelang. Ich glaube gar nicht, dass wir überhaupt einen Fehler bei Elia suchen müssen. Wenn wir das tun, dann tun wir das ja nur, um herauszufinden, wie wir diese Situation hätten vermeiden können. Und mir geht das selber so, dass ich diese Geschichte lese mit der Frage, was muss ich denn machen, damit ich gar nicht erst unter so einem Wacholder lande? Und vorher irgendwie, keine Ahnung, dass ich das vermeide, so am Ende zu sein. Aber das erzählt mir die Geschichte gar nicht. Sondern die Geschichte erzählt mir, dass das so passieren kann, dass es auch einem so großen Propheten wie Elia passieren kann. Und Bibelleser wissen, Elia ist der Mann, der zusammen mit Mose dann mit Jesus auf dem Berg Tabor steht und den Jüngern verklärt wird. Wo Jesus den Jüngern verklärt wird. Also einer der ganz, ganz großen Israels kann am Ende sein. Und das ist so. Und deswegen kann das auch uns passieren. Man kann dem möglicherweise gar nicht aus dem Weg gehen. Gerade dann nicht, wenn man sich ganz einsetzt für Gottes Sache. Die Geschichte erzählt uns nicht, wie man so eine Situation vermeiden kann, sondern die Geschichte erzählt uns, was Gott tut, wenn eine solche Situation eingetreten ist. Weil sie immer wieder eintreten kann. Wer sich mit Leidenschaft für die Sache Gottes einsetzt, der kann Enttäuschungen erleben, der kann auch einmal ganz unten sein und dann kann er auch erleben, was nun geschieht. Ich lese weiter von Vers 5. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Elia darf schlafen. Elia darf essen und Elia darf trinken. Und das Ganze wird sogar wiederholt. Und wenn Dinge in der Bibel doppelt stehen, dann werden sie unterstrichen. Das ist wichtig, was dann da steht, wenn Dinge mehrmals gesagt werden. Dass Elia hier wirklich ausruhen darf, dass er wirklich versorgt wird, dass sich ein Engel um ihn kümmert. Elia macht Urlaub. Nicht von Gott, aber mit Gott und vielleicht sogar wirklich auf Gottes Wirken und Befehl hin. Elia macht Urlaub von seinem Auftrag. Er macht Urlaub von der quälenden Frage nach dem Warum. Es gibt im Umgang mit seelisch Kranken eine wichtige Regel. Menschen, die in einer solchen seelischen Tiefe, vielleicht in einer auch diagnostizierten Depression sind, die dürfen nicht zum Nachdenken über sich selber gedrängt werden. Das würde sie nur tiefer in die Depression führen. Denn sich dem eigenen Versagen oder dieser Enttäuschung zu stellen und dem Schmerz, das erfordert ein Mindestmaß an seelischer Kraft, die auch Elia in diesem Moment erstmal nicht hat. Und deswegen braucht er das nicht. Ich finde es erstaunlich, wie das, was Gott hier tut in einer Geschichte, die beinahe 3000 Jahre alt ist, wie das den modernen Erkenntnissen der Psychotherapie ganz genau entspricht. Elia muss zuerst wieder körperlich aufgebaut werden. Da helfen keine tiefen psychologischen Analysen nach dem Motto, was hast du in deiner Kindheit erlebt, dass es dir jetzt so schlecht geht. Diese Frage kann hilfreich sein, aber nicht jetzt in der Situation. Jetzt wäre das zu früh, jetzt wäre das falsch. Und genauso hilft jetzt auch keine kriminalistische Sündensuche. Wo ist denn bei dir die verborgene Sünde, dass du so unfroh bist und dass du so am Ende bist? Das muss auch manchmal gefragt werden, aber nicht jetzt, nicht in der Situation der Tiefe. Und wenn heute jemand in so einer Tiefe ist, dann wünschte ich mir und auch bei Ihnen, bei euch hier in eurer Gemeinde, dann würde ich mir wünschen und hoffe das so, dass einfach ein Mensch zum Engel wird, der den Erschöpften solidarisch begleitet und fürsorglich, so lange, bis der wieder über sich selber nachdenken und bis der wieder über sich selber reden kann, ohne dass ein einziger Klagegesang daraus wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, irgendwo ist das so bei Menschen, wir lieben die Helden, die immer stark sind. Und oft wären wir selber auch gern die Helden. Ich wäre selber auch gern der Held, der die Welt rettet oder wenigstens das Evangelium oder wenigstens die Gemeinde oder irgendwie. Aber wir überfordern uns damit. Bei Gott darf jeder schwach werden. Die Menschen der Bibel, die Gott erwählt, die tun mitunter erstaunliche Dinge. Daniel in der Löwengrube und David gegen Goliath und was uns da auch immer an Geschichten einfällt. Auch Paulus in seinem Mut, das Evangelium zu verkünden. Die tun erstaunliche Dinge, aber sie tun es nie aus ihrer eigenen Kraft. Der eigentliche Held der biblischen Geschichten ist niemals der Gläubige. Der eigentliche Held ist immer der Gott, der uns reichlich und verlässlich beschenkt und trägt. So reichlich, dass Elia nun einen neuen Weg einschlagen kann. Einen ganz neuen Weg. Der Berg Gottes, der hier genannt wird, Horeb, ist der Sinai. Und das ist richtig, richtig weit weg. 40 Tage braucht Elia bis dahin. Und so lang kann manchmal auch der Weg aus einer seelischen Tiefe sein. Man muss einen Weg gehen zu einem Neuanfang. Das geht nicht mit einem Fingerschnipsen, sondern das braucht Zeit und man muss Wege gehen. Man muss manchmal auch eine Entfernung zurücklegen, irgendwo, um die Dinge neu sehen zu können. Und diesen Weg kann man auch nicht abkürzen. Man muss ihn zu Ende gehen, um zu neuen Ufern zu gelangen wie Elia. Und ich lese weiter von Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Eine neue Begegnung mit Gott an einem Ort, den Elia aufgesucht hat, weit weg von seinem Einsatzort. Ich habe so überlegt, jetzt hat Elia ja Kraft gewonnen unter dem Wacholder und hat da so wieder sich gestärkt. Jetzt könnte er ja gleich wieder an die Arbeit gehen. So reagiere ich nach überstandener Krankheit oder nach Erschöpfungsphasen. So als müsste ich die verlorene Zeit jetzt wieder reinholen. Und ich setze dabei voraus, dass die Richtung gestimmt hat und bloß vorübergehend die Kraft gefehlt hat. Ich habe eben gesagt, dass man in der seelischen Tiefe keine Reflexionen über sich anstellen sollte, über das, was ich vielleicht falsch gemacht habe, sondern erstmal wieder zur Kräften kommen, weil mich diese Bilanz nur weiter runterziehen würde. Aber dieses Nachdenken, dieses Innehalten sollte auch nicht ausbleiben. Sondern jetzt, wo Elia wieder zu Kräften gekommen ist, ist die Zeit, das zu tun, ehe er wieder an die Arbeit geht. Er soll sich neu auf seinen Auftrag besinnen, damit er ihn auch wieder mit voller Zielsicherheit und Überzeugung tun kann. Und dazu hat ihn Gott extra an diesen besonderen Ort geführt, der Gründungsort des Volkes Israel. Hier hat Gott seinen Bund mit seinem Volk ratifiziert. Hier ist Gott Mose persönlich begegnet. Natürlich ist Gott überall. Aber für die besondere, für die klärende Begegnung mit ihm muss man manchmal besondere Orte aufsuchen. Nicht, weil Gott nur dort zu finden ist, aber weil wir nur dort für ihn wirklich offen sein können. Und hier geht Elia an die Wurzeln seines Glaubens zurück. Eben an diesem Berg Sinai. Und ich glaube, dass das immer wieder so ist, dass wir gerade auch, wenn wir mit Leidenschaft Christen sind und uns für seine Sache einsetzen und uns engagieren, anderen das Evangelium weitersagen, uns einsetzen für das Wohl unserer Mitmenschen, dass wir dann manchmal so in eine Spur hineinkommen und unmerklich verlieren wir das Wesentliche aus den Augen und unmerklich lösen wir uns von unseren Wurzeln unter dem Eindruck des ständigen Tuns und der Notwendigkeiten des Alltags. Und deswegen kann es auch für uns heilsam sein, zurück zu den Wurzeln zu gehen und zu fragen, was ist eigentlich das Wesen unseres Glaubens? Was ist sein Mittelpunkt? Was ist der Herzschlag des Evangeliums? Was ist das Wichtigste auch für die Gemeinde? Wovon lebt sie wirklich? Und das geschieht Elia hier und ich finde interessant, dass Gott jetzt den Elia nicht zutextet mit allen möglichen Sachen, die er ihm dazu sagen hat, sondern er fragt ihn und er fragt ihn nach seinen Zielen. Was hast du hier zu tun, Elia? Was suchst du eigentlich? Überleg doch mal, was ist eigentlich mit dir los? Was ist deine Sehnsucht? Was sind deine Fragen? Wonach dürstest du? Wir hatten gestern hier Psalm 42. Meine Seele dürstet nach dir, heißt es da, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt. Und da kriegt Elia erstmal Raum, Gott zu sagen, was ihn bewegt. Er kann Gott seine ganze Enttäuschung klagen. Er kann mit leeren Händen vor Gott hintreten und sagen, die ganze Arbeit der letzten Jahrzehnte hat nichts genützt, das Volk ist ungläubiger als je zuvor. Können wir das so vor Gott hintreten und ja, die Mäßigkeit, vielleicht sogar die Trümmer unseres ganzen Tuns vor ihn hinlegen? Können wir zugeben, nichts bewirkt zu haben? Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe vor nicht mal 4 Jahren das theologische Seminar Falkenberg schließen müssen, weil wir dort einfach so nicht mehr arbeiten konnten. Immer weniger Studierende, ökonomisch ging das nicht mehr. Und wir haben gekämpft, um diesen Standort zu erhalten, als ein Ort, wo Menschen Bibel studieren können. Und es ist nicht geworden, es ist nicht geschenkt gewesen. Wir haben noch gebaut, wir haben noch saniert und dann war es doch zu Ende. Musste anderswo, es konnte, es durfte anderswo weitergehen, aber nicht dort. Und auch für mich war das schon so eine Zäsur, auch Persönlich habe ich mich gefragt, ist das ein Misserfolg? Ist das vielleicht sogar ein Scheitern? Vielleicht war es das, es war auf jeden Fall aber Gottes Weg. Da bin ich ganz gewiss, dass wir gehorsam waren und dass wir seinem Weg gefolgt sind auch. Das war dann auch dort so richtig. Auch einmal zu sagen, es geht so an diesem Ort eben nicht mehr weiter. Es hat seine Zeit gehabt. Und dann ging mir das schon so, dass ich auch gesagt habe, Gott, ich habe geeifert. Und es ist nicht das geworden, was ich wollte. Du hast es anders gewollt. Können wir das zugeben, dass es nochmal irgendwie ganz neu beginnen muss, dass es so, wie ich es bisher gemacht habe, nicht weitergeht? Weil das ist ja immer auch so ein bisschen der Gedanke, war das jetzt dann falsch? Hätten wir eher was anderes machen sollen? Und ich glaube gar nicht, dass das immer so ist. Ich würde heute sagen, auch dieser meiner Geschichte her zu sagen, es war richtig, darum zu kämpfen. Aber es war dann auch richtig zu sehen, dass Gott andere Wege führt. Und es ist alles auch geordnet gewesen. Menschen haben eine neue Arbeit gefunden, die da tätig waren. Die Studierenden haben ihren Weg genommen. Und es ist niemand zu Schaden gekommen und niemand hat Geld verloren, was ja bei ökonomischen Fragen auch immer wichtig ist. Gott hat Gnade geschenkt, nicht zum Weitermachen, aber zu einem gelingenden Aufhören. Auch so kann das sein. Kann ich das alles an ihn zurückgeben, manches mit Freude, manches mit Trauer, mit Seufzen und manches auch mit der Frage, warum ist es so gelaufen und nicht anders? Elia jedenfalls kann das und tut das und er erlebt Gott auf eine ganz neue Weise. Gott antwortet nicht mit einer Erklärung, sondern er antwortet mit einer Erfahrung. Er zeigt Elia, wer er ist. Und auch das hat einen tiefen Hintergrund, dass er zunächst mal Elia diese ganzen Naturgewalten an sich vorüberziehen sieht. Sturm und Erdbeben und Feuer, die großen schrecklichen Katastrophen bis heute eigentlich und damals natürlich auch erst recht in einer Welt, in der die Natur noch so mächtig war. Gott zeigt Elia, dass all diese Gewalten vor ihm hergehen und das Besondere ist, er ist aber nicht darin. Sie gehen vor ihm her, er herrscht über sie. Das hängt zusammen mit dem Kampf des Elia gegen den kananäischen Götzendienst um den Baal herum. Baal war der Wettergott, Baal war der Naturgott. Eigentlich waren Sturm und Erdbeben und Feuer Gewalten Baals. Und Gott zeigt Elia zunächst nochmal, du hattest recht, Elia, es sind nicht die Gewalten Baals, es sind meine Spielsachen. Heißt an anderer Stelle mal von den Ungeheuern im Meer, dass Gott mit denen spielt. Was für uns überwältigend und zerstörend sein kann, hat Gott ganz und gar in der Hand. Das bekommt Elia gezeigt. Diese Mächte, die einen Menschen, der eine ganze Stadt zerstören können, sind in der Hand Gottes. Und sie können tun, was Gott zulässt und was Gott nicht zulässt, können sie nicht tun. Aber das eigentliche Wesen steckt gar nicht in der Naturmacht. Das wird an dieser Stelle woanders deutlich. Und das ist so anders als bei Baal. Baal war der Donnergott und da konnte mit Blitz dargestellt werden und so und Wolken. Und das war, der Baalskult war einfach die Anbetung der Macht Gottes. Wie das in allen Religionen wohl ist, da wird Gott vor allen Dingen von seiner Allmacht her erlebt. Die hat er ja auch. Aber Gott ist mehr und Gott kann anders sein. Die eigentliche Begegnung mit Gott hat Elia im stillen, sanften Sausen. Das kann man fast gar nicht übersetzen, was da im Hebräischen steht. Eine Stimme verschwebenden Schweigens, übersetzt Martin Buber. Eine Gegenwart Gottes, die nicht zerstört und die doch Elia zu tiefster Ehrfurcht bewegt. Jetzt erst verhüllt er sein Antlitz. Jetzt spürt er, Gott ist da. Und das ist unglaublich. Und das scheint für Elia wirklich eine neue Erfahrung zu sein, dass Gott so ist, dass das der Herzschlag Gottes ist. Elia hat um den Gott der Allmacht gekämpft, dass es eben der Gott Israels ist und nicht der Baal, das war auch richtig. Aber hier öffnet Gott ihm nochmal eine neue, sanfte Seite, die wir insgesamt im Alten Testament nur ausnahmsweise entdecken können und die erst im Sohn Jesus Christus ganz sichtbar wird. Dass die Liebe Gottes größer ist als seine Macht. Glaube und Hoffnung bleiben, aber die Liebe ist das Größte und das beginnt bei Gott. Das beginnt in Gottes Wesen. Wer ist Gott für uns? Definieren wir Gott in erster Linie über die Macht, wie so viele Menschen um uns herum, die dann auch sagen, ja, wo ist denn Gott und der ändert ja gar nichts. Wenn man von Gott immer erwartet, dass er seine Macht einsetzt für das, was ich gerade brauche und will, dann wird er mir öfter fehlen. Das tut er nicht. Gott leiht uns nicht einfach seine Gewalt, damit wir unsere Ziele verwirklichen können. Gott ist anders und er lässt sich von uns auch nicht manipulieren. Elia erfährt, dass der eigentliche Herzschlag der Bibel diese sanfte Berührung ist, die die Bibel dann Liebe nennt. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen auch typisch für das Alte Testament, dass das jetzt auch nicht sofort dahin führt, dass Elia eine neue Lehre aufstellt und so etwas, sondern irgendwo kehrt Elia jetzt doch auch ein Stück zurück in die Spur des alttestamentlichen Propheten. Er ist von Gott neu berührt, aber der Auftrag ist der alte und der ist ja noch immer noch eine Last. Es ist sogar so, dass Elia jetzt noch einmal die gleiche Klage von vorne anstimmt. Vers 14 geht's weiter. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen, wörtlich nochmal so wie schon vorher auch. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges, durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimshi, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ja, wir sind zurück im Alten Testament. Wir sind zurück in diesem Kampf der Religionen. Die besondere Begegnung mit Gott ändert noch nicht unbedingt die Situation, in der wir sind und die uns bedrängt. Weil Begegnung mit Gott eben auch nicht einfach nur Mittel zum Zweck ist. Zum Beispiel zum Neuaufbau von geistlicher Motivation oder was auch immer. Begegnung mit Gott ist ein Zweck in sich selbst, da liegt mehr drin, als wir meistens daraus machen und machen können. Es lohnt sich, diese Begegnung zu suchen, auch wenn sie nicht sofort alles ändert. Was Elia mit Gott erlebt an diesem Berg, das geht über seine momentane Situation hinaus. Und das kann ihm auch niemand mehr nehmen. Und doch kann er jetzt doch mit einer neuen Zuversicht in seinen alten Auftrag gehen. Und auch darin lässt Gott ihn nicht allein. Der Auftrag wird gar nicht verändert. Elia soll jetzt nicht den Gott der Liebe verkünden. Das wäre in der Situation offensichtlich nicht das, was Gott sich vorstellt. Elia soll sich weiter einmischen in die Politik Israels. Und es ist sogar so, dass Gott jetzt den Elia nicht zum Instrument des Rufens macht, sondern zum Werkzeug des Richtens. Jetzt beginnt das Ende dieser Ahab-Ära, denn die Könige, die Elia salben soll, die werden das Ende dieser Ära herbeiführen. Nachbarkönig Hazael und Jehu wird neuer König in Israel sein, der dann einen ganz anderen Kurs fährt und den Glauben an den alten Gott wiederherstellt. Und schließlich soll Elia den Elisa zu seinem Nachfolger bestimmen. Der wird das Werk vorführen. Der wird nach ihm der Prophet des Herrn sein, der das Volk an den lebendigen Gott erinnert. Es ist auch die Zielgerade des Elia, die hier beginnt. Wer die Bibel kennt, weiß, dass er wenig später dann tatsächlich im Feuerwagen in den Himmel geholt wird. Auch das nochmal etwas, was man da lernen kann. Es gibt dann auch den Punkt, wo Elia seinen Auftrag abgibt. Er macht das, was er hier noch aufgetragen bekommen hat und dann gibt er das Amt in die Hände eines anderen. Er wirft seinen Mantel dann über Elia. Das lese ich jetzt nicht mehr, so geht die Geschichte weiter. Was mir wichtig wird aus dieser ganzen Geschichte, sind, dass die Grenzen Elias hier deutlich werden und die Unbegrenztheit Gottes. Ein Elia kann am Ende sein und ist das auch manchmal, aber nicht dieser Gott. Ein Prophet kann an die Grenzen kommen und er hat seine Grenzen. Er hat seinen Auftrag und er hat ein begrenztes Mandat. Und mehr soll und braucht er nicht zu tun. Das heißt ja nicht, dass Gott an die Grenzen kommt. Denn Gott hat nicht nur den Elia. Und damit schließt ja auch dieser Teil des Kapitels, dass jetzt auf einmal fast nebenbei Elia erkennt, in welcher großen Schar er steht. Er ist gar nicht allein. 7000 haben ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. 7000. Es ist nichts Absonderliches, sich allein zu fühlen. Sich als Christ oder auch als Mitarbeiter in der Gemeinde einsam vorzukommen. Das geht vielen so und das ist schwer. Aber es bedeutet doch nicht, dass ich wirklich einsam bin. In Wahrheit sind es viele, die diesen Weg gehen. Und es ist gar nicht so selten, dass ich das erst im gemeinsamen Tun entdecke, dass ich nicht alleine bin. Wer schwermütig nach unten schaut, der ist nicht nur blind für den Weg, der vor ihm liegt, er ist auch blind für die anderen neben ihm, die den gleichen Ziel zustreben. Wenn auch manchmal in anderer Gangart. Elia bekommt mit seinem Auftrag einen neuen Blick. Er sieht, wie viele mit ihm unterwegs sind und dass er die ganze Zeit im Irrtum war mit dem Gefühl, ich bin allein übrig geblieben. Und Gott hat gewartet, ihm das zu zeigen, bis Elia auch dafür offen war. Ich habe mich gefragt, wovon hängt ab, ob wir Verbündete haben? Es hängt doch auch davon ab, ob wir auf das Trennende eher sehen oder auf das, was uns eint. Je stärker wir die Unterschiede betonen, umso einsamer werden wir sein. Man kann einem anderen immer Dinge finden, die man kritisieren muss, auch mit Recht. Und man darf sich so etwas auch sagen. Aber wenn man dabei das gemeinsame Fundament aus dem Blick verliert, dann wird Kritik zerstörerisch. Auch und gerade die berechtigte Kritik wird zerstörerisch, wenn sie nicht auf der festen Basis der zugesicherten, von Christus hergestellten Gemeinschaft bleibt, sondern diese Gemeinschaft selber in Frage stellt. Gerade auch die berechtigte Kritik wird zerstörende Wirkung entfalten, weil man sie nicht widerlegen kann und auch nicht zu widerlegen braucht. Aber sie hat ihr Recht, aber sie hat ihr Recht nur in der Wahrung der von Christus geschenkten Gemeinschaft, die in seinem Blut begründet ist und nicht in unserem Tun und Lassen. Alle, die Jesus Christus folgen, gehören zusammen und natürlich gibt es immer viele Dinge, die kann man nicht so gut miteinander teilen und das ist, denke ich, auch in Ordnung so. Wir sind Menschen, haben Grenzen, auch Gemeinden sind sehr verschieden. Aber eigentlich, denke ich manchmal, brauchen wir doch nichts anderes gemeinsam zu haben als diesen Herrn Jesus Christus. Und schon sind wir 7000. Diese 7000 ist ja auch eine Zahl, in der viel Symbol steckt. Die 7 ist die Vollzahl. Es geht gar nicht nur um eine mathematische Größe. Und ich weiß nicht, ob Elia die gezählt hat. Elia entdeckt die Gemeinde wieder, die er die ganze Zeit nicht hatte. Er kann sie wieder sehen, die anderen, die mit ihm unterwegs sind, die 7000. Er konnte das wirklich nicht. Das ist auch manchmal so. Man ist da einfach blind dafür, weil man so sehr mit sich zu tun hat. Aber jetzt öffnet ihm Gott die Augen. 7000 haben ihre Knie vor Baal nicht gebeugt. Die machen vielleicht viele Sachen anders als Elia. Aber eins haben sie gemeinsam. Die haben ihre Knie nicht vor Baal gebeugt. 7000. Elia muss es nicht alleine schaffen. Und erst recht nicht mit seiner eigenen Kraft. Er kann sich in eine große Gemeinde hineinstellen, er kann diese Gemeinde stärken und sich von ihr stärken lassen und sie können alle gemeinsam aus der Fülle dessen leben, der seine Leute in der tiefsten Verzweiflung mit allem versorgt und allen Feinden Einhalt gebieten kann. Sie können gemeinsam aus dieser seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Ich möchte mit einem kurzen Gebet schließen. Herr, lass uns nicht auf unsere Armut starren, sondern auf deinen Reichtum blicken. Lass uns nicht über unsere Einsamkeit jammern, sondern nach Verbündeten Ausschau halten. Lass uns nicht unseren Misserfolg beklagen, sondern deine Siege preisen. Denn durch unsere Niederlagen und deine Siege vollendest du selbst dein Reich. Amen.
Amen.